ARD.
Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast sprechen wir über eine massive Gewalttat. Unsere Gesprächspartner schildern diese Gewalt und ihre Folgen zum Teil sehr anschaulich. Das kann emotional sehr belastend sein. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht.
Ich würde das gerne ins Gesicht sagen, was wir erlebt haben und was er angerichtet hat. Das würde ich gerne machen. Ja, ich würde da gerne ihn anschreien. Vielleicht zeigt er eine Reaktion. Aber ich brauche das für mich, um irgendwas zu verändern. Ich weiß es nicht.
Bei Ihnen selbst was zu verändern?
Richtig, richtig. Also ich verbinde die Tat nicht mit diesem Täter, obwohl ich das Bild in der Zeitung sehe oder im Fernsehen. Ich verbinde es nur mit diesem schwarzen Auto. Das war aber nicht das schwarze Auto, was uns überfahren hat in dem Sinne. Es war der Fahrer. Mhm. Der hat uns überfahren. Und ich brauche irgendwie sein Gesicht, um einfach abzuschließen und für mich einen Schuldigen zu haben.
Abschließen, dem Täter gegenübertreten, ihm ins Gesicht sehen und selbst gesehen werden und gehört. Sarah und Steven und all die vielen Menschen, die verletzt wurden oder einen geliebten Menschen verloren haben, sie alle suchen nach Wegen, das Geschehene zu verarbeiten und wieder zurück ins Leben zu finden. Doch schnell merken sie, das wird noch viel, viel härter als gedacht. Ich bin Daniel Salpius.
Und ich bin Jana Merkel.
Und das ist Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Und ihr hört Folge 3. Schritt für Schritt. Sarah und Steven kennt ihr aus den ersten beiden Folgen. Sie gehörten zu den Schwerstverletzten. Aber was das eigentlich konkret bedeutet, schwerstverletzt zu sein, das konnten wir uns nicht so wirklich vorstellen, bis wir die beiden getroffen haben.
Ja, aber man hört ja eigentlich wirklich, wenn man so in den Medien das verfolgt, nur Berichte über den Täter. Also über die Opfer ist es ja wirklich sehr dünn, sage ich mal, was man da erfährt. Ne? Man weiß zwar, wie viel verstorben sind, wie viel schwerverletzt sind, aber was heißt schwerverletzt? Ja, das kann ja viel heißen. Wie viele haben ihre Beine verloren, werden nie wieder ihren Beruf ausleben können oder können nicht mehr in ihrer Wohnung wohnen? Alles solche Sachen, ja.
Was es für jemanden heißt, der betroffen ist, diese Nachsorge, wieder zurück in das Leben kommen und was man dafür tun muss. Also wir waren lange Zeit zu Hause, aber eigentlich war man nie lange zu Hause, weil wir alle paar Stunden zu irgendeinem Termin gefahren sind. Also wenn man sich unseren Kalender anguckt, dann ist Sarah machtlos gefahren, ich bin 8:30 losgefahren oder wurde gefahren. Dann kamen wir wieder, dann hatten wir den nächsten Termin, dann haben wir was zum Mittag gegessen, dann sind wir zum nächsten Termin gefahren, ja. Dann sind wir zu dem Arzt gefahren. Das ging jeden Tag so, das geht ja bis heute noch so.
Der Weg zurück ins Leben, das Gesundwerden, das ist für Sarah und Steven mehr als ein Vollzeitjob. Jeden Tag kämpfen sie. So geht es auch hunderten anderen Menschen, die mit den Folgen des Anschlags zurechtkommen müssen. Da sind die körperlichen Verletzungen, die Operationen, die Schmerzen und die Frage, ob man je wieder richtig gesund wird. Oder wie man weiterleben kann mit körperlichen Schäden, die bleiben werden. Dann sind da auch die Verletzungen an der Seele, das Trauma, die schrecklichen Bilder, die einen nicht loslassen. Und als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, für viele Betroffene kommen auch noch finanzielle Sorgen dazu. Lange Krankschreibungen, weniger Einkommen und die Angst, ob man jemals wieder normal arbeiten kann. Und um all das irgendwie zu regeln, müssen sie sich mit unheimlich viel Papierkram herumschlagen.
Was man immer nicht hören will, die meisten Ärzte sagen, warten Sie ab, das dauert ein bisschen, könnte bis zum Jahr dauern, will man nicht hören, man möchte das Medikament haben, was man nimmt und danach ist alles wieder gut und am besten 2 Wochen danach alles wieder vergessen. Geht leider so nicht, gibt Sachen, die muss der Körper selber regulieren. Wir mussten lernen,
geduldig zu sein,
weil auch nach 3 Monaten...
Steven hatte Knochenbrüche im Gesicht, innere Blutung, die Milz war gerissen. Er wurde noch in der Nacht operiert.
Ich hatte von der Hüfte bis runter ganz viele Blutergüsse, groß. Also
komplett schwarz eigentlich, ja, das Bein. Also sowas habe ich auch noch nicht vorher gesehen. Ja.
Bin jetzt noch recht stark eingeschränkt. Also Taubheit ist halt Kniekehle, Oberschenkel ein Stück, ein bisschen was von der Wade, ist alles noch taub. Das macht mir relativ viele Probleme. Das Knie funktioniert auch nicht so, wie ich das gern hätte.
Als Sarah im Krankenhaus aufwacht, ragen aus ihrem Becken Metallstäbe, ein Fixateur. Damit haben die Ärzte Sarahs Becken stabilisiert, das wohl durch die Wucht des Autos zertrümmert wurde.
Ja, ich kannte sowas vorher auch nicht. Also ich hatte ja quasi eine instabile Beckenringfraktur. Das heißt, der Bruch musste halt stabilisiert werden mit einem, also es sind wie Metallstäbe, die gehen in das Becken rein und dann guckt das Gestell raus, das Metallgestell. Ja, aber dadurch, dass der halt im Knochen drin ist und das alles offen war, musste das halt, wie gesagt, immer regelmäßig gereinigt werden und verbunden werden, damit halt nicht in den Knochen sich da irgendwelche Bakterien reinsetzen, als Beispiel.
Weihnachten muss die Familie getrennt verbringen, wie so viele Familien nach dem Anschlag. Jeder ist für sich im Krankenhaus. Bis die drei sich endlich wiedersehen können, vergehen 7 Tage. Tage, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Steven wird als erster aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Mutter holt ihn ab. Benebelt von den starken Schmerzmitteln weiß Steven nur eins. Er will endlich seinen Sohn und seine Sarah sehen. Aber Steven kann kaum laufen. Zum Glück haben sie noch einen Rollstuhl von der Oma.
Ja, aber man ist ja immer stolz und Mama schiebt jetzt einen und das geht so nicht. Und ja, da haben sie, glaube ich, das erste Mal gesehen.
Ja. Also Sie haben Ihre Frau dann im Krankenhaus besucht?
Ja.
Genau, also als erstes ja. Warst du bei
ja.
Das weiß ich noch. Und dann hat er auch, Papa, da bist du ja.
Ja. Ich musste ihn sehen, weil ich das nicht glauben konnte. Ich musste ihn einfach sehen, ich musste ihn drücken und gucken, ob er noch komplett ist. Ja, ja. Dass alles in Ordnung ist und dass das wirklich so ist, wie es ist. Ja.
Und dann haben wir uns aber eigentlich fast jeden Tag irgendwie gesehen.
Jeden Tag, ja.
Doch als sie endlich wieder zu Hause sind, merken Sarah und Steven schnell, an ihren gewohnten Alltag ist nicht zu denken. Sarah muss weiterhin den Fixateur tragen, kann sich kaum bewegen, hat Schmerzen. Genau wie Steven, auch er kann wochenlang nicht richtig laufen. Ihr gewohntes Leben ist plötzlich nicht mehr möglich.
Das war, gerade mit Kind zu Hause war das dann schon ziemlich schwierig. Sei es einfach aufzustehen und an den Kühlschrank zu gehen, ja, und sich was zu essen zu machen, das konnte ich halt nicht. Ich lag auf dem Sofa und musste Steven, der ja selber kaum laufen konnte, wegen allem anbetteln, hol mir was zu trinken, mach das, deck mich zu. Und man war halt mit Mitte 30 halt wie so ein Pflegefall irgendwie auf einmal. Und das ja. War auch schwer am Anfang, auch für mich, dass man halt auch als Mama nicht so funktionieren konnte, wie man halt sonst funktioniert hat.
Ihre Rettung sind ihre Freunde und ihre Eltern. Sie kommen jeden Tag, um der jungen Familie zu helfen. Sie kaufen ein, wechseln Sarahs Verbände, kümmern sich um den Haushalt. Ohne diese Hilfe, das sagen uns Sarah und Steven immer wieder, wären sie aufgeschmissen gewesen. Sarah und Steven tun alles, um wieder auf die Beine zu kommen. Arzttermine, Therapien, Training, das ist Schwerstarbeit. Jedes kleine Stück Selbstständigkeit erkämpfen sie sich hart. Und es geht langsam, viel langsamer, als sie gehofft hatten. Nach Monaten will Steven endlich wieder arbeiten und startet eine Wiedereingliederung in seinem Job.
Die erste ist fehlgeschlagen, weil ich mir zu viel zugetraut habe. Ich bin im Außendienst tätig und hatte nach den kürzesten Fahrten so eine Schmerzen in den Beinen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Wenn ich Gespräche danach mit Kunden führe, beeinflusst mich das, das lenkt mich einfach zu doll ab. Dann haben wir das Ganze wieder ein bisschen zurückgefahren.
Solche Rückschläge erleben die beiden auf ihrem langen Weg immer wieder. Fast 10 Monate nach der Tat ist der ganz normale Alltag für die Familie immer noch eine Herausforderung. Und was sie dabei so gar nicht brauchen können, das sind Papierkram und Behördenrennerei.
Also wenn ich halt ein Produkt nehmen muss, was der Nervenarzt empfiehlt, aber nicht verschreiben kann, weil es ein verschreibungsfreies Medikament ist, dann muss ich mir das für 56 Euro kaufen. Okay, wir beide nehmen das. Das reicht etwa einen Monat.
Ja.
Nee, natürlich kann ich das gerne selber bezahlen, aber wir beide haben nicht mal, also wir haben beide 65% Krankengeld. Also das fällt in den ersten 3-4 Monaten vielleicht gar nicht auf. Da achtet niemand darauf, was auf dem Konto da liegt. Aber irgendwann merkt man dann doch, ja, da fehlt dann doch ganz schön was. Und wenn ich dann ein Medikament kaufen muss, weil es uns hilft, dann muss ich zumindest die Möglichkeit haben, eine Bezuschussung zu bekommen.
Aber ihr Antrag wird abgelehnt. Sie gehen in Widerspruch. Es folgt ein wochenlanges Hin und Her. Das erleben die beiden oft. Sarah hat eine private Psychotherapeutin gefunden, bei der sie sich endlich gut aufgehoben fühlt und das Trauma bearbeiten kann. Ob die Kosten dafür übernommen werden, weiß sie bis heute nicht. Ständig gehen die beiden in Vorkasse.
Und ich meine, es summiert sich halt immer mehr. Und das ist halt so ein bisschen schade, ja, dass da überhaupt keine Reaktion kommt zum Teil.
Und trotzdem, oder am Ende des Monats müssen wir das Haus bezahlen.
Genau.
Und,
oder 5 Ansprechpartner hat, dann hat man eigentlich erst einen gehabt, dann heißt es plötzlich, nee, jetzt ist der für dich zuständig, dann 2 Monate später, nee, jetzt der, und plötzlich hat man 5 Leute, mit denen man da irgendwie Kontakt hatte.
Sie haben den Eindruck, als müssten sie sich permanent rechtfertigen. Dabei bräuchten sie das alles ja nicht, wenn es den Anschlag nicht gegeben hätte.
Also es geht uns nicht darum, hier Profit zu schlagen. Also wir nutzen das nicht, um uns danach einen Wohnwagen zu kaufen.
Oder unser Haus abzuzahlen. Was viele aber denken.
Wir nutzen das Geld, um alles zu normalisieren. Wir können natürlich auch noch 10 Jahre weiter krank bleiben. Denn man muss die Krankenkasse ja traurigerweise weiterbezahlen. Oder wir sind in einem Jahr so fit, dass wir beide wieder zur Arbeit gehen und unsere Krankenkasse die nächsten 20 Jahre nicht mehr belasten. Das ist so das Ziel, was wir haben. Und gerade weil wir gute Absichten dabei haben, verstehe ich manchmal diese Reaktion oder dieses Verhalten nicht. Ja.
Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, traurig, wenn man körperlich eigentlich schon so zu kämpfen hat, dass man dann halt mit solchen Sachen sich noch so extrem auseinandersetzen muss.
Ja.
Um finanzielle Unterstützung zu bekommen, müssen Betroffene ganz verschiedene Anträge stellen. Beim Landesverwaltungsamt, der Unfallversicherung, der eigenen Krankenkasse, der Rentenversicherung, dem Opferhilfefonds des Landes und des Bundes und so weiter. Die haben alle eigene Formulare und Anträge, wollen Papiere sehen, Nachweise, ärztliche Atteste, und dann dauert die Bearbeitung im Zweifel Wochen oder Monate. Und all das sollen Menschen bewältigen, die gerade mit schweren Verletzungen kämpfen oder die mit der Trauer um geliebte Menschen fertig werden müssen. Sarah und Steven finden, ohne Hilfe ist das nicht machbar.
Aber ich muss sagen, also der Weiße Ring war wirklich eine große Unterstützung.
Wann?
Also ich habe da vorher nie von gehört, muss ich ehrlich sagen. Gut, man hat mit sowas ja auch noch nie so wirklich Berührung. Und da war eine unheimliche Empathie, muss ich sagen, mit der Sachbearbeiterin, mit der wir das Erstgespräch auch hatten. Sofort Hilfe, auch recht unbürokratisch, muss ich sagen.
Wir treffen die Frau, die Steven und Sarah durch den Antragsdschungel gelotst hat, Cornelia Stietzel. Sie arbeitet für den Weißen Ring in Magdeburg. Das heißt, sie berät Opfer von Straftaten. Cornelia Stietzel und ihre 8 Kollegen sind Ehrenamtliche. Und nur Minuten nach der Tat sind sie schon organisiert und erreichbar für die Betroffenen. Fast 500 Menschen haben sie in den letzten Monaten begleitet.
Alle Betroffenen hatten ja in den ersten Momenten und in den ersten Minuten und in den ersten Tagen ja überhaupt keinen Sinn für irgendetwas. Ja, also weder für Antragstellung noch für irgendetwas. Also es ging eigentlich nur darum, erstmal auch zu reden, sich von der Seele zu reden, was man erlebt hat, was man gesehen hat. Und dann erstmal damit zurechtzukommen.
Sie haben Hunderten geholfen, Anträge auf Entschädigungen zu stellen. Beim Land und beim Bund. Da fehle es vor allem an Digitalisierung, meint Cornelia Stietzel. Sicherlich könne man die Anträge auch einfacher und kürzer machen. Und weil die Mühlen der Bürokratie so langsam waren, die Betroffenen aber schnell finanzielle Hilfe brauchten, hat der Weiße Ring selbst Geld ausgezahlt, aus eigenen Mitteln.
Es muss ja Miete gezahlt. Es muss ja Miete. Das Leben der Leute lief ja weiter. Und die lagen ja teilweise monatelang im Krankenhaus. Also da musste er irgendwie, mussten sie ja da ja, das auch bewältigen können.
Genau, und
beim ja, Weißen Kredite steht, zum Beispiel. Ja. Es liefen ja Kredite weiter, die dann plötzlich nicht mehr bedient werden konnten. Also sowas haben wir auch übernommen. Ja, einfach, es musste schnell geholfen werden und unkompliziert. Das sind so die zwei Sachen, die wichtig sind. Was haben wir noch bezahlt? Also Heil- und Hilfsmittel, Zuzahlung für Therapien, die von den Krankenkassen nicht übernommen wurden, Medikamentenzuzahlung. Wir haben unterstützt bei der Reha, wenn da noch was benötigt wurde. Wirtschaftliche Notlagen. Ja, wie gesagt, wenn man getrennt war, wenn Alleinverdiener weggefallen ist, Einkommens- und Verdienstausfälle durch lange Krankschreibungen.
Neben all den Verletzungen und den finanziellen Sorgen bleibt eins oft unsichtbar: die seelischen Wunden. Und die heilen oft noch viel langsamer als die körperlichen. Das musste Andreas schmerzlich erfahren. Ihr erinnert euch, der Straßenbahnfahrer, der spontan zum Weihnachtsmarkt ist und helfen wollte. Und der gedacht hat, er würde das schon verkraften. Auch für ihn ist nach dem 20. Dezember nichts mehr wie vorher.
Es fängt einige Wochen nach der Tat an. Andreas hat plötzlich Albträume, richtig üble, immer und immer wieder. Und irgendwann kommen sie jede Nacht. Düstere Bilder von Blaulicht, Dunkelheit, Gewaltszenen. Irgendwann kann er gar nicht mehr schlafen.
Die Phase hatte ich ja im Februar, März, ne, was ja wirklich darin gipfelte, dass ich auch einfach nicht mehr schlafen wollte, ja, weil man einfach auch keinen Bock mehr drauf hatte und teilweise auch gar nicht schlafen konnte. Ne. Das war ja so, das ist so eine körperliche Reaktion, die ich auch gar nicht kenne, dass man einfach keine Müdigkeit verspüren kann, jetzt ohne irgendwelche Mittel zu nehmen oder so, sondern sich teilweise noch Sport zu machen, auszupowern, arbeiten zu gehen. Ja, und dann trotzdem zu merken, abends um 23 Uhr, Mensch, ja, du bist ja eigentlich noch hellwach. Ja. Und dann schläft man halt 2 Stunden, träumt wirklich finsterste Sachen, also wirklich extrem, also kann man nicht anders sagen. Und steht halt dann wieder auf 2 Stunden später und ja, als hätte man 8 Stunden geschlafen, geht wieder arbeiten und ja, es ist krass, ja.
Als Straßenbahnfahrer trägt Andreas viel Verantwortung für die Fahrgäste und die anderen Verkehrsteilnehmer. Die Albträume werden nicht nur für seine Seele zum Problem, sondern auch für seinen Job, weil ihm der Schlaf fehlt.
Wenn man ein Schienenfahrzeug bewegt durch die Stadt, ist es halt sicherheitsrelevant, wie ich ja erwähnt hatte. Und da war ja mein Problem vielmehr, dass ich nicht wusste, okay, der Körper macht jetzt was er noch nie gemacht hat vorher. Du weißt überhaupt nicht, was kommt jetzt als nächstes. Ja, und aufgrund dessen war ich ja dann besorgt, okay, das könnte jetzt irgendwo so während dem Fahrdienst sein. Ja, dass man vorhin einfach einschläft oder bewusstlos wird und das könnte fatale Folgen haben, ja, für andere. Und da kann man nichts anderes machen, als zu sagen, okay, jetzt musst du hier einen Stopp machen. Dann habe ich mich ja auch krank schreiben lassen und durfte dann ohnehin nicht arbeiten eine längere Zeit. Ja, bis ich auch sicher sein konnte, okay, da passiert jetzt dann nichts mehr.
Andreas sucht sich Hilfe. Er spricht mit Psychologen und die vermitteln ihn an Spezialisten für Traumafolgen. Trauma. Ein großes Wort. Abstrakt. Bei Andreas bedeutet es brutale Schlafstörungen und wochenlang nicht arbeiten, Pläne ändern, beruflich und privat. Wir sehen bei Andreas, was wir schon bei Steven und Sarah gesehen haben. Verarbeiten bedeutet tatsächlich Schwerstarbeit. Und dabei gibt es offenbar verschiedene Phasen. Andreas stand erst unter Strom, dann kam die Schlaflosigkeit, dann das Einigeln. Inzwischen, bei unserem Treffen Mitte Oktober, arbeitet er wieder und traut sich auch mal wieder unter Menschen. Aber wie früher ist es noch lange nicht.
Das ist eben, man braucht einfach Abstand so von den Menschen, von den Leuten, weil das ist, man verliert ja auch so ein bisschen so den Glauben so in die Menschheit so ein bisschen. Das klingt jetzt wieder so komisch, ja, aber
Ist Ihnen das schwer gefallen zu sagen, ich gehöre zu den Betroffenen, weil Sie doch eigentlich nur helfen wollten?
Naja, was heißt schwer gefallen? Also man selber nimmt sich eigentlich nicht so wahr. Und man muss eben auch so klar sagen, ohne diese Tat hätte es das auch nicht gegeben bei mir. Also mein Leben wäre jetzt anders verlaufen in diesem Jahr, als eben, wenn das nicht gewesen wäre. Und das ist nun mal so. Und deswegen bin ich da mittlerweile auch sehr fordernd und sage auch, ja, ich bin Betroffener. Aber es ist schwierig, das so ein bisschen zu akzeptieren.
Mehr als 1600 Betroffene suchen seit dem Anschlag ihren Weg zurück ins Leben. Ihnen steht auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein noch bevor. Für viele auch eine der größten Hürden, der Prozess gegen den Täter. Ende September sind wir unterwegs zu einem sehr speziellen Besichtigungstermin.
Donnerwetter, also dass es so groß ist, hatte ich jetzt nicht angenommen. Wow. Und ganz viel Bauzaun mit Stacheldraht obendrauf steht drumherum. Sieht eher aus wie ein improvisiertes Gefängnis von außen, ehrlich gesagt.
Wir stehen vor einer riesigen dunkelgrauen Halle, Leichtbauweise, alles aus Metall. Ringsum eingezäunt und die meterhohen Bauzäune sind mit schwarzen Folien gegen Blicke von außen abgeschirmt. Dieses Gebäude ist gerade fertig geworden. Es wurde extra gebaut für den Prozess gegen den Todesfahrer von Magdeburg.
Hallo, guten Tag. Jana Merkel, MDR.
Also Spiele an der
MDR. Jawohl.
Je nachdem.
Klar, danke schön. Das war richtig voll. Hallo.
Heute dürfen sich Journalisten das Gebäude anschauen. Ein Pressetermin mit viel Andrang. Die Halle wurde von einem Unternehmen gebaut und wird vom Land für die Dauer des Prozesses angemietet. Mehrere Millionen Euro plant das Land dafür ein. Wie viel es am Ende genau wird, das wird auch davon abhängen, wie lange der Prozess dauert. Das eingezäunte Gelände ist so groß wie ein Fußballfeld, 10.000 Quadratmeter. Überall hängen Überwachungskameras. Wir werden zu einem Bereich geführt, den wir nur dieses eine Mal betreten dürfen. Später ist dieser Bereich nur für die Betroffenen und ihre Anwälte geöffnet, abgeschirmt von den Medien und der Öffentlichkeit.
Oh, es riecht. Riecht nach neuem Teppich. Total.
Der Vorbereich ist, der ist schon.
Das ist ja irre, das ist ja riesengroß.
In dem riesigen Raum ist alles grau. Die Wände, der Teppich. Das ist hier der Aufenthaltsbereich für die Nebenkläger, also die Betroffenen. Hier können sie sich vorbereiten, mit ihren Anwälten beraten und zwischendurch ausruhen. Der Pressesprecher führt uns jetzt durch eine weitere Tür. Und ganz plötzlich hört das Dauergemurmel der Medienleute kurz auf. Vor uns liegt ein riesiger Raum. Oder eher ein Saal, der an Parteitage erinnert oder an Messen. Aber das hier, das ist ein Gerichtssaal. Hier wird der Prozess stattfinden. Gegenüber an der Wand, am anderen Ende des Saals, steht ein großer verglaster Kasten, eingefasst in eine gelbe Stahlrahmung. Darin wird der Angeklagte sitzen, hinter Sicherheitsglas bewacht von Justizbeamten. Für die Betroffenen und ihre Anwälte sind Tische aufgebaut, in langen Reihen. 450 Sitzplätze sind es.
Ich finde das total beklemmend gerade. Ein Angeklagter.
Das ist eine Relation.
So unfassbar viele drüber. Ich meine, vom Kopf her wusste ich das, aber jetzt sieht man es auf eine andere Art irgendwie, finde ich. Wahnsinn. 1950 Quadratmeter hat der Verhandlungssaal. 1950.
Zu diesem Zeitpunkt sind rund 150 Nebenkläger für das Verfahren zugelassen. Aber es können jeden Tag mehr werden. Denn jederzeit können Betroffene noch dem Verfahren beitreten, auch dann, wenn der Prozess schon läuft. Auch Sarah und Steven wollen als Nebenkläger auftreten. Und Steven will unbedingt auch selbst im Saal dabei sein.
Ich nutze diese Chance, um ihn zu sehen.
Ich möchte das zum Beispiel nicht. Also das ist,
ich will ihn sehen. Ich möchte ihn sehen. Also,
Sie wollen das nicht?
Nee, nicht unbedingt. Also. Aber vielleicht ist es halt auch, weil ich halt, ich verbinde das gar nicht so richtig.
Warum ist Ihnen das wichtig, ihn zu sehen?
Wenn ich an den Vorfall denke, denke ich bloß an das schwarze Auto. Ich sehe bloß das schwarze Auto von zuvor. Ich habe kein Gesicht dazu. Und ich will wissen, wie er mich sieht. Ob ihm das überhaupt wichtig ist. Wer ich bin und was uns geschehen ist. Und ich will einfach sein Gesicht sehen, ob das so kalt ist, wie er gefahren ist, oder ob er vielleicht versteht, was er da gemacht hat. Weil wenn sich die ganze Situation immer wieder beruhigt und die Leute denn mal erzählen, was er mit seiner Tat einfach verursacht hat, ob das irgendwas in ihm auslöst, ob es Reue ist oder ob es vielleicht das Umdenken ist, dass er sagt, was ich da gemacht habe, war nicht gut für mich. Ob er das ausspricht, ist eine andere Sache, aber ich glaube, man sieht es ihm an. Und ich brauche sein Gesicht und nicht auf einem Foto. Ich brauche seine Mimik, seine Gestik, um zu verstehen, wie er ist. Und das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Ich kenne bloß dieses Auto. Ich will wissen, ob er wirklich so eiskalt ist, so wie er das gemacht hat.
Ich glaube, du brauchst es halt, um irgendwie damit abzuschließen.
Ihm ins Gesicht gucken. Ob das so klappen wird, wie Steven sich das erhofft? Die Nebenkläger werden ja an einem Ende des Saals sitzen, der Angeklagte am anderen. Dazwischen Dutzende Meter Abstand. Wir zeigen den beiden Fotos aus dem Gericht.
Und da hinten, in diesem gelb umrandeten Kasten, da wird der Täter Angeklagte sitzen. Genau. Es gibt Kameras im Saal. Derjenige, der spricht, wird dann auf den Monitoren auch gezeigt, sodass man, weil sie sagt, sie wollen ihm ins Gesicht gucken, sie werden wahrscheinlich sehr weit weg sitzen.
Sehr schlecht, ja.
Sie würden das aber dann wahrscheinlich auf dem Monitor sehen.
Okay. Aber das war trotzdem sehr weit weg, ja. Also so habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe so den groben Grundriss mal mir zeigen lassen, aber das habe ich auch noch nicht gesehen.
Macht das jetzt was mit Ihnen, wenn Sie diese Fotos sehen?
Also in meiner Vorstellung sitze ich wie bei Barbara Salisch in der Mitte an so einem kleinen Pult, gucke dem Angeklagten am besten genau ins Gesicht und links und rechts von mir sitzen Leute, die die Situation steuern und bestimmen. Ja. Das ist natürlich was anderes.
Wenn Sie als Zeuge vernommen werden, wird das auch so sein. Also ja. Die Abstände sind größer, aber es wird sozusagen rechts von Ihnen die Verteidigung sitzen, links die Staatsanwaltschaft und geradezu der Richter. Mhm. Also sozusagen die Ausrichtung ist so wie bei Barbara Salisch im Fernsehen. Nur die Abstände zwischen den Akteuren sind deutlich größer.
Ja. Das ist schon einschüchternd, das Gebäude. Ja. Das ist schon wahnsinnig groß.
Bei unserem Interview ist Steven sich noch sicher. Er will zum Prozess kommen, dem Täter ins Gesicht sehen. Doch je näher der erste Verhandlungstag rückt, desto unsicherer scheint er zu werden. Ein paar Tage vor dem Prozess schreibt uns Steven eine Nachricht. Die Nerven liegen blank. Es wird gerade alles doch ganz schön viel. Und er weiß nicht mehr, ob sie überhaupt noch dabei sein wollen. Und damit sind Sarah und Steven nicht allein. Viele Betroffene hadern.
Ein Montagmorgen im November in Magdeburg. Heute ist es soweit. Der erste Verhandlungstag im Prozess um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.
Hallo.
Hallo. Morgen.
Grüß Sie.
Wir treffen Petra Kühlmeier. Sie ist auf dem Weg zum Gericht.
Ja, wenn Sie mögen, begleite ich Sie gern.
Ja.
Na, wie geht's Ihnen heute Morgen?
Also, ich bin gespannt und etwas angespannt. Das ist tatsächlich so eine Mischung, weil ich eben auch noch nicht so einen riesen Prozess mitgemacht habe. Und weil ich nicht weiß, was da für Emotionen da sind.
Petra Kühlmei ist eine von rund 40 Anwälten, die im Prozess die Betroffenen als Nebenkläger vertreten. Als erfahrene Anwältin hat sie schon viele Gewaltopfer in Prozessen begleitet. Aber kein Verfahren war so groß wie das hier. Mehr als 100 Mandanten vertritt Petra Kühlmei.
Wie ist denn so die Gemütslage bei Ihren Mandanten im Moment?
Vordergründig ist wirklich, endlich geht's los. Dieses lange Warten, dieses Schieben und es ist vielleicht im September oder im Oktober, dass es jetzt endlich anfängt. Das ist so ein großer Schritt für die Bewältigung. Und dass sie auch sagen, wenn es erstmal begonnen hat, wird es auch bald ein Ende geben. Ja, und das ist ein Teil der Erleichterung, aber eben auch Anspannung, weil jetzt wird es nochmal ernst, ja.
Petra Kühlmei rechnet damit, dass von ihren gut 100 Mandanten heute vielleicht 20 persönlich im Gerichtssaal sein werden.
Die meisten wollten nicht heute daran teilnehmen, sondern an einem anderen Tag, wenn es etwas ruhiger ist.
Also denen ist das heute zu viel Trubel?
Ja, genau. Viel zu viel Aufmerksamkeit, viel zu viel Trubel und Aufregung. Und die wollen das erstmal sozusagen in der Presse miterleben, von uns geschildert bekommen, wie der Prozessablauf ist, wie der Täter sich verhält, der Angeklagte. Und dann entscheiden, an welchem Tag, an einem der ruhigeren Tage, sie dann kommen wollen.
Hier trennen sich unsere Wege erstmal. Die Anwältin nimmt den Eingang für die Betroffenen und wir den für die Medien und Zuschauer. Hier müssen wir erstmal durch die Sicherheitskontrolle.
Guten Morgen. Einmal den Presseausweis.
Einmal den
Pflege. Guten Morgen.
Da schaue ich nur mal rein.
Wir müssen durch zwei Sicherheitsschleusen. Dann sitzen wir im Zuschauerbereich auf den Plätzen für die Presse. Durch eine Glasscheibe beobachten wir jetzt den Gerichtssaal. Unser Blick geht durch die Reihen der Nebenkläger. Und dort sitzen sie tatsächlich, Sarah und Steven. Sie haben sich wirklich hergetraut, alle beide. Dann dürfen kurz ein paar Fotografen und Kamerateams in den Gerichtssaal. Der Angeklagte wird hereingebracht. An Händen und Füßen gefesselt, geführt von vermummten Justizbeamten, muss er sich in den verglasten Sicherheitscontainer setzen, daneben sein Pflichtverteidiger. In diesem Moment, als alle Kameras und alle Blicke auf Taleb A gerichtet sind, beobachten wir die Nebenkläger, die Betroffenen, und versuchen, in ihren Gesichtern zu lesen. Manche sind reglos, andere sind aufgestanden, einige schütteln den Kopf oder wenden sich ab. Dann müssen die Kameras raus und die Verhandlung beginnt. Die Anklage wird verlesen, 2,5 Stunden lang. Jeder Name, jede Verletzung wird vorgetragen und auch, wo sie den Opfern zugefügt wurde. Am Grünkohlstand, an der Glühweinpyramide, am Kinderkarussell. Das ist wieder so ein beklemmender Moment, die Details zu den Todesopfern und wie viele Kinder Taleb A. verletzt hat. Im Zuschauerbereich rascheln immer wieder Taschentücher. Dann darf sich der Angeklagte zum ersten Mal äußern und wir fassen das mal grob zusammen. Er versucht, seine Tat zu rechtfertigen, stellt sich als Opfer dar und behauptet, dass er keine andere Wahl gehabt habe.
Sarah und Steven sitzen neben ihrem Anwalt in der ersten Reihe und hören sich all das tapfer an. An diesem ersten Tag im Gericht will keiner von den beiden mit uns reden. Aber am nächsten Morgen meldet sich Steven dann doch. Wir treffen uns vor dem Eingang zum Gericht.
Wir haben gesagt, wir gucken uns das an. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt hier in die Hölle. Dann kamen wir hier um die Ecke und hier war nicht viel los und alle waren freundlich. Es gab Polizisten, die Witze gemacht haben und Scherze, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Diese Kontrollen sind alle super abgelaufen. Wir wurden vorne aufgefangen. Wir wurden kurz instruiert, wie das jetzt abläuft. Also es war so viel Sicherheit da, dass man plötzlich auf diesem Platz saß und sich gemeldet hat, weil sein Name aufgerufen wurde. Und ich glaube, ab da stand dann fest, dass wir einfach bleiben. Ja, und als wir dann noch nach vorne gehen mussten, sollten, durften, haben wir das einfach angenommen, um dem Geschehen noch näher zu sein. Ja. Aber ich glaube, wir beide haben so viel Angst vor diesem Termin gehabt und es hat sich nicht bestätigt.
Die Verlesung der Anklage war schwer auszuhalten, erzählt Steven. Aber uns ist auch aufgefallen, dass er trotzdem über Stunden den Angeklagten direkt angeschaut hat.
Ich weiß noch, als wir zusammengesessen haben zum letzten Mal, da haben Sie gesagt, Sie möchten gerne herkommen, um ihm ins Gesicht zu schauen.
Ja, ja.
Wie war denn der Moment?
Dieses verwirrte Gesicht, was nichts aussagt. Also er ist super vorbereitet in seiner Aussage, die er treffen möchte. Ich weiß nicht, wo er hin möchte. Ich möchte von ihm jetzt, darum bin ich nochmal hier, ich möchte von ihm jetzt eigentlich bloß den Grund hören, warum das passiert ist. Das wollte ich gerne hören.
Geht es Ihnen emotional besser als vorher, jetzt wo Sie ihn gesehen haben, jetzt wo Sie gesehen haben, wie er redet, was er redet, unabhängig vom Inhalt jetzt?
Ja, ja. Also das Ganze hat jetzt ein Gesicht, kein Auto mehr. Also in den letzten Zeiten war es so, dass durch dieses häufige Erzählen eben, wenn man die Augen geschlossen hat, bloß noch dieses Fahrzeug gesehen hat. Und jetzt hat man ein Gesicht dazu. Irgendwie interpretiere ich ihn jetzt in dieses Auto rein. Und manchmal wirkt er hilflos, manchmal einfach bis bedauerlich und manchmal so so resolut in dem, was er machen wollte. Also ich verstehe ihn nicht.
An wie vielen Prozesstagen Sarah und Steven noch ins Gericht kommen wollen, wissen sie noch nicht. Auch nicht, ob sie selbst aussagen werden. Steven verabschiedet sich für heute. Er muss wieder zur Arbeit. Wieder ein Schritt geschafft. Auch Rechtsanwältin Petra Köhmey ist erstmal froh, dass ihre Mandanten diese erste Konfrontation mit dem Täter überstanden haben. Und eins hat sie überrascht.
Also als ich in den Gerichtssaal reingekommen bin, stand eine Reihe, die haben sich wirklich umarmt von hinten. Aber die sind nicht aus einer Familie oder aus einem Freundeskreis, sondern die sind Betroffene. Also es ist eine unheimliche Solidarität und Unterstützung und das habe ich als total positiv empfunden. Hier wird keiner alleine gelassen. Ich habe eine Mandantin, die habe ich zweimal bei mir im Büro gesehen und hatte sie heute wieder getroffen und die ist allein hier. Und dann hat sie zu mir gesagt, Frau Köhmey, ich bin jetzt gar nicht allein. Ich habe eine Frau angesprochen, die auch allein hier ist, das ist auch meine Mandantin und wir sitzen jetzt zusammen.
Alle Betroffenen haben an diesem Montag im November einen großen Schritt gemacht. Auf dem Weg, das alles zu verarbeiten und hoffentlich irgendwann einen Abschluss zu finden. Aber dieser Weg ist noch weit. Der Prozess wird noch Monate dauern. Und noch kann niemand sagen, ob der Täter für immer hinter Gittern landen wird. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit schon, warum wir in diesem Podcast nicht der mutmaßliche Täter sagen. Normalerweise würden wir das tun, ja. Solange jemand nicht verurteilt ist, ist er ein mutmaßlicher Straftäter, ein Tatverdächtiger. Hier ist das anders. Es ist unbestreitbar belegt, dass Taleb A. die Tat begangen hat. Er hat sie gestanden. Der Prozess soll die Umstände der Tat aufklären. Aber was der Prozess nicht klären kann, was Taleb A. mit uns, mit der Gesellschaft gemacht hat, wie manche diese schreckliche Tat politisch für sich ausschlachten konnten und wie es eigentlich sein konnte, dass nach dem Anschlag noch mehr Menschen zu Opfern wurden. Wir fragen uns das seit einem Jahr. Und in der nächsten Folge gehen wir auf die Suche nach Antworten. Das war die dritte Folge von Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autoren Jana Merkel und Daniel Salpius. Redaktion und Dramaturgie Markus Engert. Produktion Julien Bremer. Regie Markus Engert und Julien Bremer. Distribution Matthias Winkelmann. Sounddesign Markus Küssner und Isabel Breivisch. Mitarbeit Tarek Kello, Hassan Raschow und Henrike Freitag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gern eine E-Mail an ungebremst@mdr.de. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Die nächste Folge hört ihr am 30. Dezember, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
An dieser Stelle möchten wir euch noch den Podcast ARD Crime Time empfehlen. Dort werden spannende Kriminalfälle und die Recherchen dazu erzählt. In der aktuellen Folge geht es um einen Fall in Sachsen-Anhalt. Am 31. Oktober 2023 wird an einem Feldweg nahe einem Dorf die Leiche von Tino E. entdeckt. Er wurde offenbar von hinten erschlagen. Alle Träume, die er und seine neue Partnerin hatten, sind zerstört. Tino E. hatte keinerlei Feinde oder Streit, sagen Angehörige und Freunde.
Auch seine Lebensgefährtin kann sich nicht erklären, wer ihrem Partner sowas antun sollte. Die Ermittler suchen zunächst nach einem auffälligen Fahrzeug, doch damit sind sie auf der falschen Spur. Ein Zufall bringt sie schließlich auf die richtige Fährte. Über den Fall und den Weg der Ermittler spricht Host Anne Eichhorn mit MDR-Reporter Rico Wolf im ARD True Crime Podcast »Ein tödlicher Plan – Der Mord an Tino E.« Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.